sie verschwunden. Naja, in der Bilanz der Wirecard AG waren sie schon noch als Bankguthaben aufgeführt, aber ein Konto, auf dem dieses Geld auch zu finden war, das wurde nicht gefunden und es hat es vielleicht auch nie gegeben. Verschwunden ist seitdem auch Jan Marszalek, das ehemalige Vorstandsmitglied der Wirecard AG. Seine Beziehungen zur Unterwelt und geschätzte 300 Millionen Euro helfen ihm, um nach dem Untergang der Wirecard AG noch einigermaßen über die Runden zu kommen. Ein Bilanzbetrug im Jahr 2020 mit so viel Ähnlichkeiten zu unserem heutigen Bibeltext, allerdings mit ganz anderen Dimensionen. In unserem heutigen Bibeltext geht es auch um Bilanzbetrug, aber nicht um 1,9 Milliarden Euro, aber es fehlen immerhin 50 Fässer Öl und 20 Sackweizen. Wir sind in der Betrachtung des Lukas-Evangeliums im 16. Kapitel angekommen, könnt ihr gerne aufschlagen. Und der heutige Bibeltext umfasst die Verse 1 bis 13. Überschrieben ist das Ganze mit vom ungerechten Verwalter. Er, also Jesus, sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach sprach er zu dem Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und dem anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Soweit der Bibeltext. Lasst uns nochmal stille werden und beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort der Wahrheit. Und wenn wir diesen Text heute anschauen, dann glaube ich, ist es herausfordernd. Herausfordernd, ja, wirklich zu verstehen, was du damit meinst, aber dann auch herausfordernd für unser eigenes Leben, für unseren eigenen Lebensstil, für unsere eigene Einstellung. Ach Herr, wir bitten dich, dass wir dein Wort ernst nehmen, dass es uns zu Herzen geht und dass es wirklich Auswirkungen auch auf unser Leben hat. Wir wollen uns demütig unter dein Wort stellen und wir bitten um Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Im Im 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums hörten wir drei Gleichnisse. Und in diesen Gleichnissen sprach der Herr Jesus über die Freude, wenn Gott Menschen findet oder wenn Menschen zu Gott zurückkehren. Diese Gleichnisse erzählte der Herr Jesus, um den Pharisäern deutlich zu machen, warum er sich mit Sündern abgibt und warum er Sünder aufnimmt. Und jetzt sind wir im 16. Kapitel angekommen und auch hier finden wir wieder zwei Gleichnisse, von denen wir heute das erste betrachten. Das Leitmotiv in diesem 16. Kapitel ist so etwas wie der Umgang mit Geld oder mit Reichtum. Heute betrachten wir das Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Danach kommen noch einige Prinzipien über den Umgang mit Geld und Besitz von dem Herrn Jesus. Und am Ende des Kapitels folgt dann das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Im ersten Teil spricht der Herr Jesus seine Jünger an. In dem zweiten Teil, der das nächste Mal dann kommt, geht der Herr Jesus auf die Pharisäer ein. Wir fangen heute mit dem Gleichnis vom ungerechten Verwalter an. Und bevor ich dieses Gleichnis noch einmal lese, möchte ich erstmal eine Frage stellen. Ihr habt das ja eben schon mal so ein bisschen aufgenommen und euch ist auch aufgefallen, dass der Herr Jesus, ganz anders als ich das eigentlich denke, doch positiv von diesem Verwalter spricht. Er hat ihn gelobt. Und bevor ich jetzt den Text lese, achtet doch mal darauf und beantwortet für euch selbst die Frage, warum lobt denn der Herr Jesus diesen ungerechten Verwalter? Er aber sprach zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht mehr Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich mich, auch schäme ich mich zu betteln. Ach, ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er ruft zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und er sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach 100 Fass Öl. Und er sprach, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach sprach er zu dem Zweiten, aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Soweit nochmal dieser Text. Ist dir aufgefallen, wofür der Herr Jesus diesen Verwalter lobt? Interessant, gell? Hat er ihn für Bilanzbetrug gelobt? Irgendwie würde das doch gar nicht zu unserem Herrn Jesus passen, oder? Die Hauptperson dieses Gleichnisses ist der Verwalter, der den Besitz eines reichen Mannes verwaltet. Und nun wird dieser Verwalter beschuldigt, dass er nicht gerade sorgfältig mit dem Besitz des reichen Mannes umgeht. Das war aber, bevor er diese Bilanzfälschung eben, die wir eben gehört haben, vorgenommen hat. Und so beschließt der reiche Mann, den Verwalter ab und vor die Tür zu setzen. Dieser Ausdruck, gib Rechenschaft über deine Verwaltung, bedeutet nicht, dass der Verwalter zu einer Anhörung kommt und dass der reiche Mann jetzt sagt, jetzt erklär mir mal, was da alles so passiert ist, sondern dieser Ausdruck, gib Rechenschaft über deine Verwaltung, heißt, gib dein Amt zurück. Jetzt rechnen wir ab und ich möchte wissen, was habe ich denn eigentlich noch an Vermögen? Das wird dadurch deutlich, dass er sagt, du kannst gar nicht mehr mein Verwalter sein. Also schon bevor er ihn angehört hat, war klar, wie die Sache ausgeht. Aus, Ende, vorbei. Der Verwalter muss seinen Posten räumen. Mal eine Frage zwischendurch. Hat jemand von euch schon mal eine Predigt über diesen Text gehört? Ich habe auch noch niemanden gefunden, der darüber gepredigt hat. Aber wisst ihr, wo ich was darüber gefunden habe? Bei Warren Buffett. Warren Buffett ist ja irgend so ein Börsenmogul, der hat einen Kommentar abgegeben über diesen Bibeltext in einem Buch. Und er sagt, dieses Prinzip, Rechenschaft abzugeben und Leute abzusetzen, die nicht richtig wirtschaften, das sollten wir mal bei unseren Aktiengesellschaften einführen. Und mir ist dann dazu eingefallen, das Prinzip wäre sicherlich auch nicht schlecht in der Politik einzuführen, nämlich die Politiker, die die hart verdienten Steuergelder einfach so rauswerfen. Da müsste man genau dieses Prinzip auch anwenden. Ja, und nun erzählt der Herr Jesus dieses Gleichnis, wie der Verwalter sich mit dieser Situation auseinandersetzt. Er weiß, ich muss meinen Posten räumen. Und was mache ich denn jetzt? Er geht in sich und er überlegt, welche Optionen er hat. Und ich glaube, das würden wir in einer solchen Situation auch machen, oder? Und ich hoffe, wir würden noch einen weiteren Schritt tun. Wir würden beten, Herr, hilf mir, mit dieser Situation umzugehen. Hilf mir, was soll ich denn jetzt in dieser Situation machen? Unser Verwalter zieht drei Optionen in die nähere Wahl. Erstens denkt er, ich könnte ja anfangen zu graben. Graben steht für die physische Arbeit. Und dann sagt er gleich, naja, das ist nicht so mein Ding. Graben, das kann ich nicht. Er ist eben nicht der geborene Handwerker, wie vielleicht der Jacek oder andere hier von euch, die alles an Haus und Hof machen können. Das ist nicht sein Ding. Zweitens kommt er auf die Idee, ich könnte ja betteln gehen. Aber das gefällt ihm auch nicht. Er sagt, da schäme ich mich. Ich kann mich doch nicht hier irgendwo hinsetzen und kann die Leute bitten, dass sie mir ein paar Almosen geben. Nee, davon nehme ich auch Abstand. Und dann hat er die für sich rettende Idee. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und welche Strategie verfolgt er? Er verfolgt die Strategie, ich tue dir heute Gutes und du tust mir morgen, du revanchierst dich morgen. Er sucht Freunde zu gewinnen. Er setzt Geld ein, um Freunde zu gewinnen und sich abzusichern. Wie gewinnt man denn Freunde? Wie gewinnt unser Verwalter Freunde? Ganz einfach durch Geschenke. Gibst du ein Geschenk, machst du dir Freunde. In der Politik heute gang und gäbe, oder? Wenn wir gerade bei Wirecard waren, die hatten ja diesen Herrn von Gutenberg als Berater. Der hat für seine Dienste ungefähr 900.000 Euro in Anspruch genommen, damit er sich für die Wirecard eingesetzt hat, damit auch die Frau Merkel in China Werbung für dieses Aktienunternehmen gemacht hat. So läuft es heute. Man gibt Geld und man bekommt Freunde dadurch. Und genau das hat er hier also auch gemacht. Und so bestellt dieser Verwalter die Schuldner ein und er erlässt ihnen einen Teil der Schulden. Der erste schuldete 100 Fässer Öl und der Verwalter erließ ihm 50 Fässer, sodass er nur noch 50 schuldete. Der zweite schuldete ihm 100 Sack Weizen und der Verwalter ganz großzügig erließ ihm 20 Sack, sodass er nur noch 80 schuldete. Und dann, und das wird hier zwar nicht ausdrücklich gesagt, dann geht er mit seinen Büchern zurück zu dem reichen Mann und er rechnet mit dem reichen Mann ab. Und er gibt Rechenschaft und er gibt ihm die Schuldbücher und jetzt wusste der reiche Mann, aha, von dem einen habe ich noch 50 Fässer Öl zu bekommen und von dem anderen 80 Sack Weizen. Und so weit das eigentliche Gleichnis. Und jetzt, ab Vers 8, kommt die Bewertung durch den Herrn Jesus. Wie würdest du so ein Verhalten beurteilen? Würdest du sagen, das hat er gut gemacht? Eigentlich nicht, gell? Und umso erstaunlicher ist jetzt hier in Vers 8 die Reaktion des Herrn Jesus. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Wie beurteilt der Herr Jesus das Verhalten dieses Verwalters? Er lobt ihn. Irgendwie paradox, oder? Wie kann er ihn loben? Es wird auch eindeutig in dem gleichen Vers gesagt, dass er Unrecht getan hat. Er hat eindeutig Unrecht gehandelt. Und Lukas schreibt das hier nochmal ausdrücklich in diesem gleichen Satz, wo der Herr Jesus ihn lobt. Verkehrte Welt, oder? Ich hätte sowas von dem Herrn Jesus nicht erwartet. Und doch lobt er ihn. Und jetzt kommen wir zur Eingangsfrage zurück. Warum lobt er ihn denn eigentlich? Lobt er ihn, weil er das Vermögen des reichen Mannes verschleudert hat? Lobt er ihn für seine Ungerechtigkeit? Nein, dafür lobt er ihn nicht. Er wird nicht für sein Fehlverhalten geadelt. Jesus relativiert in diesem Gleichnis nicht Unrecht und er sagt schon gar nicht, dass Verschwendung und Betrug in Ordnung sind. Was er aber lobt, ist seine Klugheit. Er lobt ihn für seine Klugheit. Und warum hat dieser Mann klug gehandelt? Nun, er hat sich mit seiner Situation auseinandergesetzt und er hat Entscheidungen getroffen, die ihm das Leben nach seiner Kündigung erleichtern. Diese Art von Klugheit, diese Art der Vorsorge findet der Herr Jesus gut, klasse. Er hat ihn also dafür gelobt, dass er Geld eingesetzt hat, um sich Freunde damit zu machen. Und dann sagt er, denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Den Kindern dieser Welt, wörtlich die Kinder dieser Zeit, dieses Zeitalters, die werden hier klüger und raffinierter als die Kinder des Lichts und damit sind die Gläubigen gemeint beurteilt. Im Grunde sagt der Herr Jesus Folgendes. Schaut, wie der Mann mit dem Geld umgegangen ist. Er hat klug gehandelt in seiner Situation. Und natürlich gibt es für euch als Gläubige andere Maßstäbe. Aber was ihr unbedingt lernen müsst, ist, auch klug mit eurem Geld umzugehen. Und wie dieser kluge Umgang mit dem Geld aussieht, das führt er dann gleich noch aus. Also, der Herr lobt den Verwalter, weil er das Geld eines anderen, sinnvoll für sich eingesetzt hat. Der Verwalter hat Weitsicht bewiesen und sich mit dem Geld Vorteile verschafft. Er hat gewissermaßen Vorsorge getroffen. Und ich hatte euch anfangs von diesem Jan Maschalek erzählt. Er hat ja im Grunde nichts anderes gemacht. Er hat Vorsorge getroffen, damit er, wenn er sich verstecken muss, einfach noch über die Runden kommt. Gut, er hat 300 Millionen. Er hat seine Beziehungen zu Geheimdiensten und zu der Unterwelt aufgebaut. Und das ist wohl seine Option gewesen. Und das sollte für ihn eine Zeit lang reichen. Nun dürfen wir die Schrift nicht so auslegen, und das ist ja die Gefahr bei manchen Gleichnissen, dass man sagen, ach, der hat das so gemacht und wir machen das jetzt genauso. Bei den Gleichnissen muss man schon darauf achten, was ist denn eigentlich der Punkt, den der Herr Jesus hier machen will. Man kann also nicht jeden Punkt einfach übernehmen und sagen, das mache ich jetzt genauso. Da wird von einem ungerechten Verwalter geredet, also ist das für mich okay, wenn ich auch untreu mit fremdem Gut umgehe. Wenn wir fremdes Gut für unseren Vorteil nutzen, dann wäre das Diebstahl oder Veruntreuung. Wir dürfen aber mindestens zwei Dinge aus diesem Text lernen. Erstens, wir sollen das Geld, das wir haben, vorausschauend gebrauchen. Und das Zweite, wir sollen überhaupt Vorsorge für die Zukunft treffen. So, und nachdem wir jetzt dieses Gleichnis nochmal beleuchtet haben und angeschaut haben, wollen wir nun zur Anwendung kommen, die der Herr Jesus seinen Jüngern hier selbst gibt. Denn jetzt wendet er sich wieder seinen Jüngern zu und er sagt ihnen Folgendes. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich habe in diesem Abschnitt 4 Prinzipien gefunden und entsprechende Anwendungsgebiete herausgearbeitet. Und bevor ich die mit euch anschaue, möchte ich noch einen Begriff kurz mit euch klären, nämlich der Begriff Mammon. Für Christen, die gebrauchen diesen Begriff Mammon eigentlich recht häufig, weil er in der Bibel zu finden ist. Aber was bedeutet er eigentlich? Was bedeutet dieser Begriff Mammon? Da habe ich dazu gefunden, Mammon ist ein aramäischer Begriff, also die Sprache, die damals auch zur Zeit Jesu gesprochen wurde. Und er meint Besitz und Geld, Gut und Geld. Mammon ist ein umfassendes Wort für jede Art von Besitz, für Verdienst und Gewinn und bezeichnet jeglichen materiellen Wert. Wir dürfen also, wenn wir an Mammon denken, nicht nur daran denken, ja, an die Scheine, die wir in unserem Portemonnaie haben, sondern im Grunde geht es uns um unseren ganzen Besitz, um unser ganzes Vermögen. Und jetzt spricht der Herr Jesus in 4 Prinzipien, wie wir mit diesem Geld und Besitz vernünftig umgehen sollen. Vers 9. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Allein dieser Vers ist echt eine Herausforderung. Ich habe ihn überschrieben mit investiere dein Geld für die Ewigkeit. Wir müssen diesen Vers im Kontext und in Verbindung mit dem eben gehörten Gleichnis lesen und verstehen. Der Verwalter hat sein Geld benutzt, damit er in die irdischen Häuser seiner neuen Freunde aufgenommen wird. Und jetzt geht es darum, dass wir Geld einsetzen, um in die ewigen Häuser, in die ewigen Hütten aufgenommen zu werden. Bei dem Verwalter ging es um die irdische Vorsorge, um die Vorsorge nach seinem Rauswurf. Hier spricht der Herr Jesus um etwas, um die Ewigkeit, um die ewigen Hütten, um unseren ewigen Wohnort. Und gerade diese Aussage ist leicht misszuverstehen. Denn was könnten wir denn, wenn wir nichts anderes hätten, was könnten wir von diesem Vers dann schließen? Man könnte in diesen Satz hineinlesen, dass ich mir zum Beispiel durch Geldspenden einen Platz im Himmel erwerben könnte. Ich gebe dir Geld, Martin, da freut er sich, und du musst mich dafür später in der Ewigkeit in dein Haus aufnehmen. Das könnte, wenn man das so ganz isoliert betrachtet, dieser Vers bedeuten. Und gerade bei Gleichnissen und bei schwierigen Versen müssen wir immer wieder schauen, würde so eine Aussage denn mit der Gesamtaussage der Heiligen Schrift übereinstimmen? Wir müssen also eine isolierte Aussage immer vergleichen. Und da möchte ich an dieser Stelle an das unumstößliche Evangelium der Gnade Gottes erinnern. Und das wissen wir. Kein Mensch kann sich durch gute Werke, auch nicht durch Geld spenden, und selbst wenn er sein ganzes Vermögen verschenken würde, einen Platz bei Gott in der Ewigkeit erkaufen. Allein durch die Gnade Gottes, allein durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus, Allein aufgrund der Tatsache, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz für unsere Schuld und Sünde gestorben ist, dass er uns durch sein vergossenes Blut mit dem heiligen Gott versöhnt hat, allein dadurch bekommen wir ewiges Leben und eine Heimat bei Gott im Himmel. Der Herr Jesus ist am Kreuz von Golgatha an unserer Stelle gestorben. Er hat dort für unsere Sündenschuld bezahlt. Und allein durch dieses Gnadenwerk haben wir durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus Vergebung der Sünden und ewiges Leben. Ich war früher mal in Hanau in einer Gemeinde. Und wenn ich das da in Hanau in der Gemeinde gesagt hätte, da war ein älterer Mann, der hätte jetzt Amen, Halleluja gerufen. Das ist das Evangelium der Gnade Gottes, das muss uns begeistern. Aber ich sehe es schon an eurer Mimik hinter den Masken, dass euch das auch begeistert. Amen. Niemals, niemals wird eine Geldspende, und selbst wenn jemand sein ganzes Vermögen den Armen gebe, zu seiner Rettung beitragen. Allein durch die Gnade, allein durch den Herrn Jesus Christus, allein durch Glauben. Das ist das Evangelium und nur so werden wir in der Ewigkeit bei Gott Aufnahme finden. Aber dann sagt uns die Schrift auch etwas anderes und die sagt ganz deutlich, wenn wir diese Gnade erfahren haben, dann wird sich auch unser Umgang mit Geld maßgeblich ändern. Dann wird es für uns Gläubige normal sein, Geld anders zu gebrauchen, Geld den Armen zu geben, Geld in die Reichsgottesarbeit zu investieren, damit Missionare zu unterstützen und so weiter. Das ist dann aber auch für Gläubige ganz normal. Zurück zum Text. Erstens wird Mammon, der Besitz und das Geld, mit dem Adjektiv ungerecht näher beschrieben. Geld und Besitz ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Welt und oft genug werden durch dieses Geld ungerechte, sündhafte Dinge getan und man kommt durch ungerechte oder sündhafte Handlungen zu Geld und Besitz. Da brauchen wir gar nicht mit dem Finger auf den Jan Marschalek zeigen mit seinen 300 Millionen. Das gilt genauso für Schwarzarbeit oder Steuerhinterziehung. Das ist vielleicht schon näher bei uns. Ne? Man kann ja immer schön sagen, dieser Gauner. Und wenn wir dann auf unser eigenes Herz und Leben schauen, dann merken wir, oh, die Tendenz ist auch in meinem Leben vorhanden. Zweitens sagt der Herr Jesus in diesem Vers, der Mammon geht zu Ende. Nein, der Herr Jesus spricht hier nicht vom nächsten Börsencrash, von der Abschaffung des Euros oder des Bargelds. Wird dieses Geld nicht mehr existieren, also wenn wir keine Euros mehr haben, dann gibt es eben Buchgeld, E-Geld oder irgendwelche Kryptowährungen, mit denen wir bezahlen. Aber davon spricht der Herr Jesus hier nicht. Geld und Besitz, es geht ja auch um Besitz bei dem Mammon, das wird erst aufhören, wenn diese Welt aufhört. Solange es diese Welt gibt, wird es auch Mammon geben. Aber es kommt der Tag des Gerichts, an dem die Elemente dieser Welt mit Feuer verbrannt werden und an dem alles Irdische vergehen wird. Aller Geld und alles, jeder Besitz wird ein Ende haben. Und dann wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Wie oft höre ich das Sprichwort, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und ihr alle wisst, was das bedeutet. Keiner nimmt etwas von dieser Welt mit. Und nicht selten verstecken alte Leute ein Riesenvermögen unter der Matratze, aber das Versteck ist ja mittlerweile schon bekannt. Auch im Türrahmen, das ist ein gutes Versteck. Und dann freuen sich die Erben, zumindest sofern sie es finden. Stell dir vor, du verkaufst das Haus und da ist ein Haufen Geld in dem Türrahmen versteckt. Ja, es hat es alles schon gegeben. Dann sagt der Herr Jesus, macht euch, oder er gibt einen Rat, macht euch Freunde mit diesem ungerechten Mammon. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Und jetzt ist nämlich die Frage, was soll ich denn mit diesem Geld anfangen? Und was der Herr Jesus eben nicht sagt, versteck es in deinem Türrahmen, sondern er sagt, überleg dir mal, womit du oder wie du mit deinem Geld, mit dem Geld, das du hast, wie du damit umgehen sollst. Und er sagt, mach dir Freunde damit, damit sie dich später mal aufnehmen in die ewigen Hütten. Und die viertens wird die Folge sein, oder die Folge wird sein, dass sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Also, mach dir Freunde und die Folge, sie werden dich aufnehmen in die ewigen Hütten. Und nun stellt sich die Frage, wer uns in die ewigen Hütten aufnehmen wird. Ist es vielleicht ein Bettler, dem ich mal 20 Cent ins Körbchen geworfen habe? Oder ist es vielleicht ein Patenkind, für dessen Wohl wir regelmäßig spenden? Oder ein Missionar, den wir mit unseren Spenden finanziert haben? Und es kann natürlich sein, dass wir uns mit Geldspenden auch Freunde machen. Also ich glaube schon, wenn wir einen Missionar unterstützen, der ist uns wohlgesonnen, der freut sich darüber, dass wir zu seinem Lebensunterhalt beitragen. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn wir dann mal in der Ewigkeit sind, dann gibt es diesen Missionar oder das Patenkind, das dann sagt, ich möchte mich mal bei dir revanchieren. Vielen Dank, dass du mich unterstützt hast, sofern das überhaupt bekannt ist, keine Ahnung. Und dann lädt man sich gegenseitig ein und sagt, oh toll, schau mal, heute geht's mir gut, heute kann ich dich mal zum Kaffee trinken einladen. Das kann ich mir vorstellen, dass es auch mal in der Ewigkeit sein wird. Was aber nicht sein wird, ist, dass der Missionar oder das Patenkind oder der Bettler dafür Sorge tragen kann, dass ich in den Himmel aufgenommen werde. Das wird er nicht schaffen. Wir haben das ja eben schon mal gesagt. Allein die Gnade Gottes, allein das Opfer Jesu, allein der Glaube an den Herrn Jesus Christus, allein dadurch bekommen wir ewiges Leben. Und der Herr Jesus hat gesagt, ich gehe, um euch eine Stätte zu bereiten. Und er hat es getan, als er am Kreuz gestorben ist, als er auferstanden ist von den Toten, als er aufgefahren ist in den Himmel. Das ist das Erlösungswerk Jesu. Und allein ihm haben wir es zu verdanken, dass wir in den Himmel kommen. Also an der Pforte wird nicht ein Petrus stehen oder ein, wer auch immer, ein Missionar, sondern allein der Herr Jesus, allein durch ihn bekommen wir Einlass in die ewige Herrlichkeit Gottes. Und das stellt uns schon vor ein kleines Problem. Wie sollen wir dieses Gleichnis dann verstehen? Ich verstehe es wirklich so, dass es eine Parallele ist zu dem Gleichnis und diese Aussage jetzt, gut, der Verwalter ist für sein Verhältnis schlau mit dem Geld umgegangen, tut bitte das Gleiche. Und jetzt wird es praktisch. Und ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich euch jetzt, wie wir schlau mit dem Geld umgehen können, wie wir uns Freude machen können mit Geld, oder ich gebe euch eine Hausaufgabe. Und ich habe eins bei Van Mack gelernt. Wir machen ja gerade so einen Ehevorbereitungskurs und der Van Mack, der hat eine unglaubliche Energie, Fragen zu Ende zu denken. Der sagt nicht, ja, mach dir mal Gedanken darüber, wie du Freunde gewinnen kannst mit Geld, sondern er sagt, schreibe 30 Punkte auf, wie du dir mit Geld Freunde machen willst. Ich bin nicht der Van Mack, aber ich möchte euch ermutigen, schreibt euch 10 Dinge auf, ganz konkret, wie ihr euer Geld so einsetzen könnt, dass Gott dadurch geehrt wird und dass es Menschen gut tut. Und damit nicht nur an das Geld denken, sondern auch an euren ganzen Besitz. Ihr könnt ja auch euer Haus, das ihr habt, mit einbeziehen. Wie kann ich das machen? Und einfach ein bisschen weiter denken. Und wir werden übrigens im Hauskreis am Dienstag über dieses Thema sprechen. Gut, kommen wir zum zweiten Prinzip. Das zweite Prinzip lautet, sei im Kleinen treu. Vers 10. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Oh, da ist so viel Weisheit in diesem Text. Ich mag das. So dieses Prinzip, wer im Kleinen treu ist, der ist auch im Großen treu. Wer mit einem Euro vernünftig umgeht, der wird es auch mit 1000 Euro machen. Wer aber mit einem Euro nicht vernünftig umgeht, der macht es auch nicht mit 1000 Euro. Im Grunde ist es nur eine Anwendung, aber das ist das Prinzip, das der Herr Jesus hier sagt. Wer ordentlich die Straße kehrt, der steht auch einer Firma ordentlich vor, sofern er die Fähigkeit dazu hat. Wer seine Arbeit ordentlich macht, wenn ihn keiner zuschaut, wenn der Chef gerade um die Ecke gebogen ist, der macht seine Arbeit auch ordentlich, wenn der Chef neben ihm steht. Das sind Prinzipien, die können wir immer wieder erkennen, oder? Schau dir die Leute an und du kannst das übertragen. Das sind nicht nur geistliche Prinzipien, das können wir wirklich in unserem Leben immer wieder sehen. Und ich habe immer gedacht, ja, das sind so Dinge, die gelten hier für dieses Leben. Also wenn jemand die Toilette ordentlich putzt, der darf dann auch den Raum putzen. Das ist gemein, ich weiß so aus. Aber der darf auch einen anderen Dienst machen. Dinge, die man nicht sieht. Doch, das sieht man eigentlich. Ne? Man sieht es, wenn die Toilette gut geputzt ist. Ja. Vielen Dank allen Reinigungskräften für euren Dienst. Aber was macht der Herr Jesus jetzt? Er stellt eine Frage. Wenn ihr mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch denn das wahre Gut anvertrauen? Was ist denn das wahre Gut, von dem der Herr Jesus hier spricht? Und ich kann es nur in Verbindung mit diesem Gleichnis und dem, was wir jetzt gesehen haben, kann ich es nur auf die Ewigkeit beziehen. Ich kann es natürlich auch sagen, gut, wer ordentlich die Straße kehrt, der kann auch gut einer Gemeinde vorstehen. Aber ich glaube, der Herr Jesus bezieht es hier auf die Ewigkeit. Er spannt den Bogen vom diesseitigen Umgang mit Geld und Besitz zu dem wahren Gut. Und im Kontext des Gleichnisses handelt es sich bei dem ungerechten Mammon um irdischen Besitz. Das wahre Gut ist aber der Besitz, der uns in Ewigkeit anvertraut wird. Und das bringt mich erstmal zum Nachdenken, weil ich muss erstmal darüber nachdenken, was machen wir eigentlich in der Ewigkeit? Und manchmal hatte ich so den Eindruck, dass ich dachte, naja, wir werden in der Ewigkeit die ganze Zeit, naja, es gibt ja keine Zeit mehr, wir werden immer anbeten. Wir werden immer den Herrn loben. Und jeder, der die Gnade Gottes erfahren hat, der kann sich das gut vorstellen, dass das einer unserer Hauptaufgaben sein wird in der Ewigkeit. Aber kann es sein, und ich komme aus diesem Text darauf, und gibt es noch andere Bibelstellen, die das sagen, dass wir zum Beispiel Verantwortung übernehmen werden in der Ewigkeit, dass uns Dinge, Aufgaben anvertraut werden? Und ich gebe euch keine Antwort darauf, aber ich glaube, dass es so ist. Und ich möchte euch ermutigen, forscht in der Schrift, ob es noch andere Stellen gibt, die das bezeugen, dass wir in der Ewigkeit mit Aufgaben betraut werden, dass wir Verantwortung haben. Und wenn dem so ist, dann spielt unser Umgang heute mit unserem Besitz oder er hat eine Auswirkung auf das, was wir in der Ewigkeit anvertraut bekommen. Und das, was der Herr Jesus hier sagt, wenn du mit dem bisschen Geld, das du heute hast, und wenn es 100.000 Euro sind oder irgendwas, wenn du damit nicht lernst, vernünftig umzugehen, und es zur Ehre Gottes einzusetzen. Glaubst du, du wirst viel anvertraut bekommen später mal? Das ist das, was ich aus diesem Text herauslese. Kommen wir zum dritten Prinzip. Seid mit fremdem Gut treu. Und wenn ihr, Vers 12, mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Oder anders gesagt, wenn du nicht mit fremdem Gut treu bist, dann bekommst du kein eigenes anvertraut. Dieser Gedanke ist vielen Menschen erstmal fremd, weil normal denke ich doch genau umgekehrt. Ich muss doch erstmal mit meinem Gut vernünftig umgehen und dann kriege ich was anderes anvertraut. Aber in biblischer Zeit und heute ist es oft noch genauso. Da hat ein reicher Geschäftsmann einen Sohn und der Vater, der verwaltet das ganze Vermögen. Und irgendwann soll der Sohn mal dieses Vermögen bekommen und er soll das dann selbst verwalten. Und was macht der Vater? Er schickt ihn woanders hin, zu einem fremden Arbeitgeber, wo er lernen muss, Rechenschaft abzulegen, wo er lernen muss, vernünftig mit dem fremden Gut umzugehen. Und wenn er sich dann bewährt hat und wenn er Erfahrungen gesammelt hat, dann holt ihn der Vater zurück in die Firma und er wird ihm dann sein eigenes Gut anvertrauen. Und das sind biblische Prinzipien, die wir öfters in der Schrift finden, in mehreren Geschichten, dass es so gemacht wird. Wir können sagen, hier und heute, unser Umgang mit Geld und Besitz hier und heute ist eine Ausbildung für das, was wir in der Ewigkeit anvertraut bekommen. Kommen wir zum letzten, zum vierten Prinzip. Und das heißt, du kannst nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Vers 13, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist eine Aussage, eine absolute Aussage, die der Herr Jesus hier macht. Laut ihm ist es unmöglich, Gott auf der einen Seite und dem Mammon, dem Geld und Besitz auf der anderen Seite zu dienen. Entweder oder. Und es geht übrigens auch nicht, dass ich sonntags Gott diene und von montags bis Samstag dem Mammon. Entweder du lebst für Gott oder du lebst für Geld. Nun, ich habe seit Januar zwei Arbeitgeber. Und bei guter Zeitaufteilung kann ich auch beide irgendwie zufriedenstellen. Heute ist es möglich, zwei Arbeitsstellen zu haben und manche Menschen brauchen zwei Arbeitsstellen, damit sie überhaupt überleben können. Wären wir aber noch ein paar hundert Jahre zurück, dann könnte ich nicht zwei Herren dienen. Ein Sklave hat nur einen Herrn, denn ein Sklave gehört dem Herrn zu 100%. Da ist also nicht Platz für noch einen anderen, wo er noch mal 50% arbeiten kann. Der hat 24 Stunden Anspruch auf ihn und da geht es nicht, dass man dann noch einem anderen dient. Wir müssen also in diesem Kontext nicht an Arbeitnehmer denken, sondern eher an Sklaven. Und was der Herr Jesus sagt, ich kann nicht Gott und Geld gleichzeitig lieben. Liebe ich Gott, dann hasse ich den Mammon. Und auf der anderen Seite liebe ich und lebe ich für den Mammon, für den Besitz, für das Geld. Dann wird Gott keinen Raum haben in meinem Leben. Die einzige Möglichkeit, nicht vom Geld oder Mammon beherrscht zu werden, ist eine Unterordnung unter Gott. Wer Gott gehört, wer Christus dient, ist frei von der Macht des Mammons. Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, dass das wirklich ein Spannungsfeld ist. Natürlich brauche ich Geld zum Leben. Wir wollen uns eine Wohnung kaufen. Soll ich dann mein ganzes Geld ausgeben oder darf ich vorher Geld ansparen? Wie gehe ich mit meinem Geld um? Und wenn ich dann mal ein Haus habe, dann brauche ich Rücklagen, weil irgendwann sagt die Regierung, jetzt kommt die alte Ölheizung raus, jetzt brauchst du eine neue. Und ich brauche ja Geld, um zu überleben. Also ich weiß, das ist ein Spannungsfeld. Ne? Auf der einen Seite wollen wir uns irgendwie absichern und wir brauchen Geld zum Leben. Und die Rente ist schon lange nicht mehr sicher. Die Regierung sagt uns ja sogar, ihr müsst privat Vorsorge treiben, damit ihr später auch mal genügend habt als Rentner. Also die jetzigen Rentner betrifft es wahrscheinlich weniger, aber uns, euch junge Leute, betrifft es ganz real. Ne? Und da macht man sich natürlich schon Gedanken, wie gehe ich denn jetzt eigentlich mit meinem Geld um? Und da gibt es keine einfache Lösung. Aber es gibt Menschen, die wollen nur Geld, Geld, Geld. Und das sollte nicht unsere Haltung sein. Das darf nicht unsere Haltung sein. Unsere Haltung muss sein, Gott an erster Stelle. Gott zu dienen und dann von ihm natürlich auch Weisheit zu erbeten, wie wir dann im konkreten Fall mit unserem Geld umgehen. Und ich gebe euch jetzt keine Tipps und ich sage euch jetzt nicht, ihr müsst das und das und das machen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch darüber sprechen. Das ist auch ein Thema bei uns für den nächsten Hauskreis, dass wir einfach mal über diese Themen sprechen. Wie macht ihr das eigentlich im Umgang mit Geld? Deutlich ist, wenn wir reich werden wollen, dann versklaven wir uns dem Mammon. Unser Leben gehört aber dem Herrn Jesus Christus. Er hat uns erkauft und das hat definitiv Auswirkungen auf unseren Umgang mit Gut und Geld. Damit sind wir am Ende unseres Textes heute angekommen. Und ihr werdet sehen, das nächste Mal geht es weiter mit den Pharisäern. Und der nächste Vers beginnt wie folgt. Das alles hörten die Pharisäer, die am Geld hingen, und sie spotteten über ihn. So geht das weiter. Und das ist wirklich spannend, weil Jesus, da haben Leute zugehört, die waren wirklich drauf aus, reich zu werden. Und auch wenn ich heute nicht alles gesagt habe und wenn ich vielleicht einige Fragen aufgeworfen habe, so sehe ich die Hauptaussage des heutigen Textes doch klar und deutlich. Investiere Geld und Gut in die Ewigkeit. Gebrauche dein Geld und zahle es, sag mal, symbolisch in die himmlische Bank ein. Da werden wir eine ewige Rendite auch haben. Geschäftsleute denken so, denken an Rendite, ne? Mehr als minus 1%, die wir ja heute bald kriegen werden auf unser Guthaben. Der Umgang mit unserem Gut und Geld zeigt dann letztendlich, welches Geisteskinder wir sind. Leben wir nur für uns? Leben wir für Gott? Es ist wichtig, dass wir diesen Blick auf die Ewigkeit haben. Ich möchte nicht schließen, ohne euch eine Frau vorzustellen, die ein sehr gutes Beispiel für uns sein kann. Sie zeigt, wie man sein Vermögen in die Ewigkeit investieren kann. Wir kommen irgendwann bei der Betrachtung des Lukas-Evangeliums noch dazu. Jesus spricht von ihr im Lukas-Evangelium Kapitel 21. Und da heißt es, er blickte aber auf und sah, wie die Reichen ihre Gaben in den Gotteskasten einlegten. Er sah aber eine arme Witwe, die dort zwei Schärflein einlegte. Und er sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt, denn diese alle haben etwas von ihrem Überfluss zu den Gaben eingelegt, sie aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. Lasst uns nochmal stille werden und beten. Wir stehen dazu auf. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Und wir merken, dass dein Wort wirklich herausfordernd ist. Dass es mich herausfordert, dass es uns herausfordert, dass es gerade auch mich herausfordert, über meinen Umgang mit Geld und Gut nachzudenken. Hilf mir, Herr, dass ich dein Wort zu Herzen nehme. Hilf mir, Herr, dass ich es auf mein eigenes Leben auch anwenden kann. Und hilf uns, Herr, dass wir auch eine Möglichkeit haben, dass wir uns darüber austauschen, sei es in den Familien oder auch in den Hauskreisen, auch sonst in Gesprächen, und dass wir es wirklich lernen, Geld und Gut zu deiner Ehre einzusetzen. Wir haben aber auch heute gehört, und daran wollen wir uns auch abschließend erinnern, dass wir die Gnade Gottes nicht verdienen können. Wir danken dir, Herr, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass du alles aufgegeben hast, dass du dich für uns selbst dahingegeben hast und dass du der Grund für unser Heil und für unsere Rettung bist. Und so wollen wir dich loben und preisen und wir geben dir die Ehre. Amen.